Schwierige Wunden und Wundheilungsstörungen betreffen vor allem Diabetiker. Jedes Jahr werden 250.000 von ihnen mit einem diabetischen Fußsyndrom diagnostiziert. Das ist der häufigste Grund für eine Amputation in Deutschland. Circa 45.000 Füße jedes Jahr, betrifft aber nicht nur Diabetiker. Und oft kommt der entscheidende Tipp von einem Nachbarn oder Freund. Also selbst wenn Sie nicht betroffen sind, hören Sie weiter, Wissen kann Fuß retten.
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen.
Warum ist das Thema also wichtig? Die Zahl der Amputationen ist natürlich erschreckend genug. Und jeder Zehnte in Deutschland ist Diabetiker. Und es betrifft dort vor allem die schlecht Eingestellten, aber auch Nicht-Diabetiker. Und weitere wichtige Gründe sind, dass dieser diabetische Fuß zu spät erkannt wird, dass zum falschen Arzt gegangen wird und nicht zu einem Team und dass vor einer Amputation keine Zweitmeinung eingeholt wird. Heute geht es also darum, was genau passiert bei diesem diabetischen Fuß. Warum sind auch Nicht-Diabetiker betroffen? Kann man vorbeugen, heilen oder zumindest den Prozess aufhalten? Es gibt viele konkrete Tipps zu Schuhen, Pflege, Einlagen und Wundversorgung. Und ich freue mich, dass ich für dieses wichtige Thema einen super kompetenten und hoch engagierten Interviewgast habe, nämlich Dr. Thomas Kress, er ist Internist und Diabetologe aus Neustadt an der Weinstraße. Sein Spezialgebiet ist der diabetische Fuß und er ist dort am Zentrum für Diabetes und Hormone und hat eine Zweitpraxis am Neustädter Krankenhaus Hetzelstedt. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, Diabetes an sich und dann auch dieser diabetische Fuß. Und das passt ja auch zu dem Themenkomplex der Wundheilung. Die Zahl, die mich jetzt selber wirklich überrascht bis schockiert hat, sind 40.000 bis 45.000 Amputationen jedes Jahr. Im Deutschen Ärzteblatt hat ja die Deutsche Diabetesgesellschaft eine obligatorische Zweitmeinung gefordert. Aber ich glaube, dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Also Zweitmeinung heißt, dass ein Patient sich von einem anderen Arzt, der zum Beispiel gesagt, der erste Arzt sagt, muss amputiert werden, und dass der Patient von einem zweiten Arzt sich eine Meinung holt, ob denn das wirklich so ist.
Ja, also im Prinzip ist das eine sehr grüßenswerte Maßnahme, dass eine Zweitmeinung eingeholt werden kann. Aber es ist eben die Krux, das ist wieder ein freiwilliges Verfahren. Das heißt, die Patienten können von sich aus auf einen zweiten Arzt zugehen. Es ist leider nicht verpflichtend, dass vor einer Amputation eine zweite Meinung eingeholt wird. Wir erleben nach wie vor, dass bei Patienten, wo eine Amputation durchgeführt werden soll, keine richtige Durchblutungsuntersuchung zum Beispiel gemacht wurde. Und wenn man dann genauer nachschaut, stellt man fest, da ist eine Ader verstopft. Und wenn man die erweitert, auf einmal heilt dann diese Wunde doch sehr gut ab, die vorher zur Amputation führen sollte. Also der Weg ist so okay, aber es sollte nach wie vor die Forderung erfüllt werden. Es muss ein verpflichtendes Zweitmeinungsverfahren sein.
Weil sich ja viele Patienten auch gar nicht oftmals trauen, denke ich, die Meinung des ersten Arztes überhaupt zu hinterfragen, oder?
Ja, aber das nimmt zu, muss man sagen, weil zum Glück das diabetische Fußsyndrom hat sich doch zunehmend in den Köpfen der Diabetiker als eine wichtige Krankheit festgesetzt. Es gibt zum Glück ja den Beruf der Podologen seit circa 10 Jahren, der spezialisierten Fußpfleger für diabetische Füße. Und die passen auch schon mit auf und geben den Patienten, wenn die mit Wunden dann zu ihnen kommen, neben der Fußpflege auch schon Tipps. Es ist besser geworden, aber es ist nach wie vor noch nicht das optimale Verfahren.
Also ganz wichtig, dass man als Diabetiker, und zum Schluss kommen wir ja auch noch drauf, als Nicht-Diabetiker gut informiert ist über dieses Thema. Was sind denn die ersten Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sich ein diabetischer Fuß entwickelt?
Im Prinzip schlecht heilende Wunden am Fuß. Es ist so, dass alle Stellen am Fuß, und der Fuß, der beginnt unterhalb des Knöchels, das muss man mal deutlich sagen. Wir kriegen nämlich öfter auch Patienten zugewiesen, die kommen mit Wunden am Unterschenkel. Das sind oft venöse Probleme. Unterhalb des Knöchels, wenn da Wunden auftreten, die nicht richtig heilen wollen und meistens eben an Stellen, wo ein Schuh drückt, wo vorher Hornhaut war, dann ist es spätestens ein Punkt, wo man sich Gedanken machen muss, ist das ein diabetisches Fußsyndrom oder eine Erkrankung, die auf einer Nervenstörung wie beim diabetischen Fußsyndrom beruht. Das ist nämlich das Hauptproblem, dass unbemerkt im Lauf von vielen Jahren ein Gefühlsverlust eintreten kann. Eine Nervenstörung bei schlecht eingestelltem Diabetes oder Diabetes, der schon sehr lange andauert, führt unbemerkt ganz langsam zu einem Gefühlsverlust. Und wir können das noch weiter aufsplittern. Es sind nicht nur Gefühlsstörungen, sondern es sind auch Störungen der Schweiß- und Fettdrüsen. Die Nerven sind nämlich auch dafür da, Schweiß und Fett auf die Haut abzusondern. Wenn das weniger wird, wird die Haut nämlich auch spröder und rissiger. Ich sage meinen Patienten immer, wie ein Schuh, der nicht mehr richtig gepflegt wird, wird die Haut rissig und dann ist die Haut nochmal zusätzlich empfindlich. Gefühlsstörung und Haut, die empfindlicher ist.
Diese Gefühlsstörungen können aber auch nicht nur ein Verlust sein, sondern am Anfang sogar mit übermäßigen Schmerzen.
Was aber in der Beobachtung sehr selten ist. Also es sind überhäufig eigentlich eher die unbemerkt langsam zurückgehenden Gefühle. Die Patienten, die diese übermäßigen Gefühle haben, am Anfang von einer Neuropathie, also der lateinische Begriff für Nervenstörung, die haben oftmals so ein Brennen, Sockengefühl, obwohl sie keine Socken anhaben, als ob sie über Scherben laufen. Aber das ist gar nicht so das Problem, was uns in der Fußambulanz dann begegnet bei den Wunden. Das Problem sind die Patienten, die einen Gefühlsverlust haben, ohne das zu realisieren. Ich vergleiche das dann auch immer gerne, dass sich die Patienten das vorstellen können, weil die realisieren das gar nicht. Das ist wie beim Zahnarzt, wenn man eine Spritze bekommen hat. Der kann ja alles machen an den Zähnen. Der kann bohren, reißen. Man spürt es ja überhaupt nicht. Aber das ist plötzlich eingetreten. Nach einer halben, dreiviertel Stunde hat man sich schon an dieses Gefühl gewöhnt, dass da hinten der Zahn taub ist und die Backe, und ist dann langsam erstaunt, wenn das Gefühl wiederkommt. Beim Fuß dauert das Monate und Jahre und man merkt gar nicht, dass das Gefühl weggeht. Und das ist das Fatale.
Und welche Faktoren spielen eine Rolle, dass ein Diabetiker diese Nervenstörung, also Neuropathie, entwickelt?
Es ist die Summe aus der Diabetesdauer und der Qualität der Einstellung. Also nicht automatisch jeder Diabetiker entwickelt auch eine Neuropathie, eine Gefühlsstörung am Fuß. Wir haben Patienten, die haben 20, 30, 40 Jahre Diabetes und haben keine Neuropathie. Zum einen, weil sie gut eingestellt waren. Zum anderen spielt wohl auch eine genetische, eine vererbte Empfänglichkeit da eine Rolle. Wir haben auch Patienten, die haben 5, 6 Jahre den Diabetes und haben schon schwere Neuropathie. Es ist praktisch die Summe aus Dauer, genetischer Empfänglichkeit und Qualität der Einstellung.
Also vielleicht auch ein bisschen persönliche Empfindsamkeit, die sich eben dann so äußert, ne?
Ja, es gibt es in Familien manchmal, dass Diabetiker durch die ganzen Generationen hindurch dann Fußprobleme haben. Das scheint dann so eine genetische, eine vererbte Veranlagung, insbesondere da auf den Diabetes empfindlich zu sein. Gibt es aber wissenschaftlich eigentlich noch keine rechten Erkenntnisse, wieso das dann so ist.
Aber prinzipiell sollte jeder Diabetiker diese Vorbeugung machen, was den diabetischen Fuß betrifft.
Es gehört zu den Routine-Vorsorgeuntersuchungen für jeden Diabetiker. Da gibt es ja extra Disease-Management-Programme, das sogenannte DMP, wo jeder Diabetiker drin erfasst sein sollte. Das machen Hausärzte und Diabetologen. Da gehört einmal jährlich mindestens eine Fußuntersuchung dazu, damit man eben sieht, zeigen sich Risikostellen am Fuß. Das sind lange Vorlaufzeiten, bevor eine Wunde entsteht. Meistens entwickelt sich eine Hornhaut, eine dicke, sichtbare Hornhaut an diesen Stellen, die übermäßigen Druck im Schuh oder wo auch immer am Fußboden ausgesetzt sind. Und es gehört auch dazu, die Nervenfunktion zu prüfen, mindestens einmal jährlich. Das wird mit einem ganz einfachen Instrumentarium gemacht. Man prüft mit einem dünnen Faden, einem sogenannten Monofilament, das Berührungsempfinden am Fuß. Man prüft mit einem Metall- und Kunststoffstab, ob kalt und warm unterschieden wird. Und man prüft mit einer Stimmgabel, ob das Vibrationsempfinden, die sogenannte Tiefensensibilität, noch vorhanden ist. Und dann hat man einen Eindruck, ob die Nervenfunktion noch gut ist, vielleicht schon eingeschränkt oder gar erloschen, und kann dem Patienten entsprechend dann sagen, so, du musst jetzt sehr gut auf deinen Fuß aufpassen. Ich verschreibe dir vielleicht sogar Podologie, zahlt die Krankenkasse, also Fußpflege regelmäßig, damit auch jemand zusätzlich noch schaut, zwischen den Arztterminen, ob da eine Wunde entsteht. Und die Hornhaut muss auch abgetragen werden, wenn die übermäßig auftritt, weil die selbst wieder schädigend sein kann, wie ein Stein im Schuh. Die kann so dick werden, die Hornhaut, die der Körper schützend an diesen Druckstellen ausbilden will, dass die selbst wieder verletzend wirkt. Wenn die abgetragen wird, ist das dann auch ein Schutz. Oder man verschreibt weiche Einlagen für Schuhe, Polstereinlagen, sogenannte diabetesadaptierte Fußbettungen, die dann den Fuß an der Fußsohle schützen. Das ist nämlich auch eine Folge der Nervenstörung, dass das Polstergewebe an der Fußsohle schwindet und dünner wird. Und dadurch drücken sich die Fußknöchelchen an der Fußsohle, speziell vorne an den Zehen, an der Basis der Zehen, viel stärker auf den Boden und können dort schneller Hornhaut und Wunden auslösen.
Kann der Patient auch noch irgendwas machen, um sozusagen die begonnene Nervenstörung aufzuhalten oder umzukehren? Von der Diabetes-Einstellung her, von seiner Diät, es müsste ja wahrscheinlich auch dann positiven Einfluss haben, oder ist es dann genau. Schon zu spät?
Also Nervenstörungen können sich zurückbilden in der Anfangsphase, ist aber ein sehr, sehr langsamer Prozess. Aber aufhalten kann man das durch eine gute Diabetes-Einstellung schon. Wir haben zum Beispiel Patienten, die eine schwere Polyneuropathie mit Fußsyndrom haben, die eine Bauchspeicheldrüsentransplantation bekommen haben. Wird ja ganz selten zwar gemacht, weil es nur wenige zur Verfügung gibt, aber dann ist der Diabetes weg und die Neuropathie kann sich zurückbilden. Also bei denen sieht man, es ist möglich. Aber so für den normalen Diabetiker ist das Optimum schon, wenn man eine Polyneuropathie aufhalten kann, durch eine gute Einstellung. Es gibt keine Medikamente, die das ansonsten verhindern können.
Machen denn die Patienten da in der Regel gut mit oder fehlt da auch oftmals ein bisschen die Einsicht?
Also was jetzt die Vorbeugung angeht, ist schwierig, weil wenn noch nichts passiert ist am Fuß, es ist ein großes psychologisches Problem auch dabei. Man muss ja schon einen gewissen Aufwand betreiben, sich um seine Füße dann zu kümmern im Vorfeld. Aufmerksam werden die Patienten leider oft erst dann, wenn schon mal eine Wunde entstanden ist. Und sogar manchmal erst dann, wenn eine kleine Mini-Amputation vielleicht das Endglied einer Zehe oder so dran glauben musste, dann werden die meisten dann doch hellhörig und achten vermehrt drauf, dass das Schuhwerk, was sie verschrieben bekommen haben, regelmäßig getragen wird. Schuhwerk nutzt nämlich nichts, wenn es im Schrank liegt. Das muss getragen werden. Diabetisches Fußsyndrom hat sehr, sehr viel auch mit Psychologie zu tun für den Behandler. Man muss auch viel Verständnis aufbringen, weil den Zeigefinger immer zu erheben, nutzt nicht immer was. Man muss sich auch in die Lage der Patienten dann ein Stück hineinversetzen. Was ist im Alltag möglich umzusetzen tatsächlich?
Du hast die Schuhe nochmal erwähnt. Also es sind nicht nur die Einlagen, die Schuhe sind auch anders?
Es ist so, dass die Vorbeugung, wenn eine Neuropathie, also eine Nervenstörung da ist, zu vermeiden, dass Verletzungen entstehen, ist der erste Schritt, zu schauen, dass das Schuhwerk nicht drückt. Zum Beispiel, dass keine Kappe vorne im Schuh ist. Die meisten schicken Schuhe haben vorne eine Verstärkung, die dazu führt, dass der Schuh schön glatt ist. Was aber gleichzeitig heißt, dass die Zehen von innen scheuern können. Ein Problem, was bei der Polyneuropathie auftritt, bei der Nervenstörung, ist auch, dass Sehnengewebe schrumpft. Auch so ein Teil dieser explosiven Mischung am diabetischen Fuß. Die Sehnenschrumpfung, ganz allgemein die Bindegewebsschrumpfung, führt sehr viel zu Krallenzehen. Das heißt, dass die Zehenspitzen auf dem Boden stehen. was gleichzeitig dazu führt, dass der Zehenrücken viel weiter nach oben kommt. Und dann scheuern die Zehen innen im Schuh oben, können dort leicht Löcher kriegen. Und die Zehenspitzen kriegen auch leicht Löcher. Das ist also ein erster Schritt, dass diese Spezialschuhe keine Kappen haben und ganz weich sind innen. Keine Innennähte haben. Das nennt sich dann diabetischer Konfektionsschuh. Und die haben auch einen größeren Innenraum, dass man dann auch eine weiche, dickere Polstersohle einlegen kann, die vom Orthopädie-Schuhmacher auf Maßabdruck dann angefertigt wird, dass genau dem Fußgewölbe entsprechend dann der Fuß gepolstert werden kann. Das ist die erste Stufe der Vorbeugung, wenn eine Polyneuropathie, eine Nervenstörung bekannt geworden ist, neben der Fußpflege.
Das muss man vielleicht noch sagen, das ist dann wirklich eine medizinische Fußpflege. Podologie, die ist nicht zu verwechseln mit der kosmetischen Fußpflege, die es ja auch überall gibt.
Genau, man muss gut aufpassen. Medizinische Fußpflege kann jeder sich nennen, der auch nur einen 14-tägigen Kurs oder sogar einen Wochenendkurs gemacht hat.
Das ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja,
ich dachte, das wäre wenigstens synonym mit Podologe.
Nein, medizinische Fußpflege ist kein geschützter Begriff. Man kann sogar auf seine Praxis schreiben, podologische Praxis. Auch das ist nicht verboten. Aber wenn man den Behandler fragt, sind Sie Podologe? Das macht den Unterschied. Aber am einfachsten ist es für den Patienten erkennbar, ob es ein Podologe ist, ob er das Rezept, was er beim Arzt geholt hat, es gibt extra Verordnungen für podologische Fußpflege, ob dieser Behandler das annimmt und mit der Krankenkasse abrechnet, wie beim Physiotherapeuten eine Massage. Ein medizinischer Fußpfleger, der nur einen Wochenendkurs gemacht hat, der kassiert immer privat. Die guten Diabetes-Schwerpunktpraxen mit Fußambulanz haben eigentlich eine Liste der Podologen in der Umgebung, um den Patienten auch raten zu können, wo sie sich hinwenden können.
Und dann ist noch wichtig, regelmäßig die Füße einzucremen.
Ja, ganz wichtig, genau die Haut, die eben durch die Nervenstörung weniger Fett und Schweiß hat, sodass die Haut rissig und spröde und dadurch angreifbar ist, gehört regelmäßig eingecremt. Da gibt es teure und preiswerte Produkte, die sollten halt Urea mindestens 5%, also Harnstoff, enthalten. Das macht die Haut geschmeidig und ist eigentlich das Wichtigste dabei. Und das regelmäßig. Man merkt dann auch schnell, wie die Füße und die Haut viel, viel geschmeidiger und besser gepflegt, nicht mehr so schuppig und rissig sind. Auch das fällt den Patienten oft gar nicht auf, wie über die Jahre hinweg die Haut rissig und schuppig wird. Erst wird es oft als angenehm empfunden, weil diese Schweißfüße sind weg, aber eigentlich ist das ein negatives Zeichen, weil die Haut empfindlicher wird.
Beim Diabetes, da gibt es ja nicht nur Nervenerkrankungen, da kommt es ja auch zu einer Blutgefäßerkrankung. Das kann ja dann noch obendrauf kommen. Deswegen gehört zu dem Behandlungsteam dann wahrscheinlich auch noch ein Gefäßspezialist hinzu. Beobachtet er nur oder kann der auch wirklich noch zur Heilung was beitragen?
Also die Gefäßspezialisten sind ein ganz, ganz wichtiger Teil im Rahmen der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms. Wir können eigentlich sagen, fast 50% aller Patienten mit einer Nervenstörung haben zusätzlich noch eine Durchblutungsstörung an den Beinen. Oft trägt diese Durchblutungsstörung dazu bei, dass schneller Wunden entstehen, weil einfach nicht so viel Sauerstoff ins Gewebe kommt, oder verhindern sogar die Heilung, wenn man alle Regeln der richtigen Wundbehandlung anwendet. Deshalb gehört es immer dazu, bei der Vorsorgeuntersuchung mindestens einmal jährlich zumindest die Pulse an den Füßen zu tasten. Das heißt, es gibt zwei Stellen am Fuß, einmal am Fußrücken und einmal am Innenknöchel, wo man einen Pulsschlag fühlen kann, so wie am Handgelenk ja auch. Und wenn da nichts mehr pulsiert, ist das ein erstes Zeichen für den Arzt, dass hier eine zusätzliche Durchblutungsstörung vorliegen kann. Und spätestens dann, wenn eine Wunde da ist und kein Puls, gehört in kürzester Zeit eine Durchblutungsuntersuchung gemacht. Diabetes-Schwerpunktpraxen mit Fußambulanz haben immer verpflichtend ein einfaches Durchblutungsmessgerät, mit dem man dann den Blutdruck am Fuß messen kann. Das ist wie mit einem Blutdruckgerät am Arm, kann man auch am Fuß dann den Blutdruck messen und mit dem Armdruck vergleichen. Und wenn da ein Abfall über 20% gegenüber dem Armdruck am Fuß herrscht, ist der Verdacht da, dass jetzt zusätzlich noch eine Durchblutungsstörung relevanter Art da ist, die man dann auf jeden Fall zusätzlich behandeln muss.
Das ist ja vielleicht für die Hörer auch ganz interessant, dass man den Puls am Unterarm messen kann. Das weiß jeder. Mhm. Aber man muss mal ein bisschen rumprobieren auf dem Fußrücken oben. Irgendwann findet man dann die Arterie, die den Puls hat. Ja. Und die zweite ist dann innen am Knöchel, und zwar an der Hinterseite vom Knöchel. Muss man auch manchmal ein bisschen rumprobieren, aber da ist dann auch ein Puls.
Genau. Allerdings, man muss aufpassen, die diabetische Gefäßerkrankung ist sehr trickreich. Das führt meistens im Unterschenkelbereich zu Verstopfungen. Aber es gibt eine spezielle Verkalkung der Blutgefäßwände, eine sogenannte Mönckebergsklerose. Da ist dann das Blutgefäß zwar noch offen, aber die Wände der Adern sind wie mit Porzellan versteift. Und dann funktioniert diese Blutdruckmessung nicht mehr. Dann wird ein falsch guter Druck vorgetäuscht bei der normalen Durchblutungsmessung mit dieser Manschette. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man dann doch sehr schnell als Spezialist rät, eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Dann weiß man, okay, hier ist zwar noch ein Puls oder eine Durchblutung mit dem normalen Messgerät messbar, aber durch diese Mönckebergsklerose ist ein falsch guter Druck vorgetäuscht und man muss trotzdem dann die Goldstandarduntersuchung machen, das, was die wichtigste eigentlich ist in dem Fall die sogenannte Angiografie, also eine durch Röntgenkontrastmittel durchgeführte Darstellung der Blutgefäße von innen. Das ist was dann für Röntgenärzte, Radiologen, am besten interventionelle Radiologen. Das heißt, das sind Röntgenärzte, die dann eventuell im gleichen Eingriff mit der Darstellung der Blutgefäße auch eine Dehnung machen können. Die können dann mit einem feinen Drähtchen reinfahren in die enge Stelle und die von innen mit einem Ballon zum Beispiel aufdrücken oder einen sogenannten Stent, also ein Drahtkörbchen innen einlegen, was dieses verschlossene Blutgefäß aufdrücken kann. Also zum Team der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms gehört ganz klar auch ein Angiologe, Blutgefäßspezialist, Röntgenarzt, der sich damit auskennt, und dann der Gefäßchirurg eventuell. Der Gefäßchirurg, der einen Bypass operieren muss manchmal, das heißt eine Umleitung um eine enge Stelle legen muss, am besten mit einem eigenen Venenblutgefäß. Manche Durchblutungsstörungen sind so verkalkt und so eng, dass auch der Röntgenarzt mit seinem Ballon und mit diesem Drahtkörbchen das nicht eröffnen kann. Dann kann der Gefäßchirurg mit Umleitung operieren und das ist manchmal so filigranes Uhrmacherhandwerk, ganz toll. Die können dann also vom Oberschenkel eine Vene bis auf den Fußrücken operieren, dass also am Fußrücken dann wieder die Durchblutung angeschlossen werden kann, wenn da unten eine Wunde ist, die nicht heilen will.
Und durch die bessere Durchblutung heilen dann die Wundungen auch besser, ne? Ja.
Dann heilen oft Wunden, wo man vorher nie gedacht hätte, dass es geht. Und das sind so die typischen Fälle, wo früher oder manchmal heute immer noch zur Amputation geraten worden wäre, weil aber halt die Möglichkeiten dann nicht ausgeschöpft worden sind.
Ich glaube, jetzt haben wir die Patienten, die motiviert werden können, maximal motiviert. Wo sollen die sich denn jetzt nun hinwenden? An welchen Arzt sollen die sich denn wenden, wenn sie da mehr machen möchten? Diabetologen kommen ja aus verschiedenen Fachdisziplinen.
Es gibt Diabetologen, die rein für die Behandlung der Diabetiker mit der Blutzuckereinstellung zuständig sind. Es gibt aber etliche Diabetologen, die eine eigene Fußambulanz angeschlossen haben. Und entweder man weiß es von seinem Hausarzt, der einem das empfiehlt, oder man macht sich schlau im Internet bei der Deutschen Diabetesgesellschaft. Da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß, AG Fuß. Da gibt es ein Verzeichnis der Ärzte, die zertifiziert sind als Diabetologen mit Fußambulanz. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Wir haben eine eigene Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß noch in Rheinland-Pfalz. Die ist angeschlossen an die ADE Rheinland-Pfalz. Das ist die Landesgesellschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und dort gibt es eine Liste der Ärzte, die sich speziell dafür zertifiziert haben. Und da können die Patienten wirklich vertrauen, wer sich dahin wendet. Diese Ärzte kennen sich aus und haben das Netzwerk eben auch um sich herum mit Podologen, Orthopädie-Schuhmachern, Angiologen, Gefäßchirurgen und so weiter. Und natürlich, nicht vergessen, kümmern sich um den Diabetes. Weil oft ist auch ein schlecht eingestellter Diabetes ein Hinderungsgrund für die Abheilung. Diabetes automatisch nicht. Ein gut eingestellter Diabetiker hat auch eine gute Wundheilung. Aber ein schlecht eingestellter Diabetiker hat auch eine schlechte Wundheilung, allein schon durch den Diabetes.
Aber ganz wichtig, nicht jeder Diabetologe ist automatisch kompetent, was den diabetischen Fuß betrifft, sondern da sollte man sich wirklich so eine Diabetes-Fußambulanz raussuchen über die verschiedenen Quellen.
Genau. Es gibt manche Diabetologen, die so nebenbei auch die Füße behandeln, aber ich denke, man sollte dann im Zweifelsfall ruhig den Diabetologen fragen, können Sie mir einen spezialisierten Diabetologen mit Fußambulanz empfehlen oder man macht sich eben selbst schlau.
Weil Fußambulanz heißt, eine einzelne Person kann das kompetenzmäßig gar nicht abdecken. Man braucht eben dieses Team.
Ja, genau. Also bei uns zum Beispiel, und so ist das üblich, wir haben zusätzlich zu mir oder zu den Ärzten, die die Behandlung durchführen, speziell ausgebildete Wundassistentinnen. Da gibt es von der Deutschen Diabetesgesellschaft und auch von Wundinstituten spezielle Ausbildungsgänge für das diabetische Fußsyndrom, für eben Assistenzpersonal. Und die können sehr selbstständig auch Wundversorgung, Verbände und so weiter dann durchführen. Unter Anleitung des Arztes natürlich. Und das gehört zu so einem Team dazu.
Man muss aber auch sagen, dass viele Patienten oft zu lange warten oder auch Ärzte zu lange zögern, bis sie sich eingestehen. Also hier übersteigt das meine Kompetenzen. Gerade Hausärzte muss man mal so deutlich aussprechen, oder?
Man kann nicht automatisch sagen, dass Hausärzte zu lange zögern, weil viele Diabetes-Schwerpunktpraxen werden von Hausärzten geführt, sogar mit Fußambulanz. Aber so der übliche normale Hausarzt neigt manchmal dazu, eine Wundbehandlung, so, ein Hausarzt besorgt ja auch eine Schnittverletzung am Finger, die nicht so doll ist und so ist vielleicht auch so eine kleine Wunde am Fuß, die wird dann einfach mit den üblichen Dingen versorgt. Aber das Entscheidende, worauf es ankommt, nämlich nicht die Wundauflage ist das Entscheidende, sondern dass auf die Wunde kein Druck mehr ausgeübt wird. Das wird dann gerne vergessen. Oder die Durchblutungsstörung wird nicht ausreichend analysiert. Die Versorgung einer normalen Wunde, also jetzt nicht beim diabetischen Fußsyndrom, da ist schon gut, diese Grundprinzipien eben einzuhalten, wie du sie schon dargestellt hattest. Aber ja, einer, von dem ich das gelernt habe, wie man mit diabetischen Füßen umgeht, hat gesagt, es gibt drei wichtige Grundprinzipien bei der Behandlung des diabetischen Fußes. Das erste Prinzip ist Druckentlastung. Das zweite Prinzip ist Druckentlastung. Und das dritte Prinzip ist Druckentlastung. Das soll zeigen, es nutzt die beste Wundbehandlung, die beste Wundauflage, die beste Desinfektion nutzt gar nichts, wenn anschließend wieder ein Schuh angezogen wird, der genau an dieser gleichen Stelle drückt. Das Problem ist, der Patient spürt es ja nicht, dass es da drückt und es tut ihm nicht weh. Das ist das große Problem, was auch viele Ärzte dann nicht realisieren. Ein Patient, der normales Schmerzempfinden hat, der läuft nicht auf der Wunde herum. Das tut ihm so weh, der hebt den Fuß freiwillig hoch. Und da wirkt dann die Wundauflage natürlich. Der Patient mit der Nervenstörung und einer Wunde an der identischen Stelle, der zieht seinen Schuh an und geht nach Haus. Diese Wunde, die kann nicht heilen. Und das wird gerne vergessen, da fallen Ärzte und Patienten immer wieder drauf rein. Deshalb ist unser Hauptanliegen eigentlich in der Diabetes-Fußambulanz bei der Behandlung, den Druck, die Berührung von der Wunde wegzubekommen. Und da ist ganz viel Fantasie und ja, Entwicklungsarbeit geleistet worden in den letzten Jahren, wie man die Patienten nicht einfach nur sagt, ja, dann lauf halt nicht. Geht ja oft gar nicht. Ja? Sollen die durch die Wohnung fliegen oder sollen die Oma, ja, wie sollen die versorgen? Und der Garten will bewässert werden und alles Mögliche und eingekauft muss werden. Ja, wie kriegt man das hin, dass jemand laufen kann, hat eine Wunde am Fuß und steht nicht auf der Wunde? Also, man hat da eine Menge entwickelt, zum Beispiel Einlagen, die Ausschnitte an der Wundstelle haben, dass die Wunde schwebt, was wir sehr gerne in den letzten Jahren verwenden. Das kommt vom Kölner Fußnetz. Den Namen darf ich jetzt mal auch erwähnen, den Herrn Hochlehnert und den Herrn Engels, die da sehr, sehr viel geleistet haben in der Entwicklung mit Filzauflagen. Wir schneiden dann aus Filzplatten Einlagen für die Füße und an der Stelle, wo die Wunde ist, wird eine Aussparung geschnitten. Und wenn man das an den Fuß draufklebt, alle 2 Tage wird das gewechselt, dann schwebt diese Wunde, obwohl man läuft. Die Wunde wird nicht berührt, Die Wunde ist frei. Man macht einen ganz normalen dünnen Verband auf die Wunde nach allen Kriterien, die du im letzten Podcast erwähnt hast. Feuchte Wundbehandlung, ganz wichtig, ja, ganz wichtig, feucht die Wunde halten. Aber dann kommen, je nachdem, wo eben die Wunde sitzt, Filzentlastungen so auf den Fuß, dass an der Stelle überhaupt keine Berührung mehr ist. Das ist eine spezielle Technik, die man da jetzt in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt hat. Das Material, was man dafür benutzt, ist eigentlich für Gipse gedacht. Wenn man zirkuläre Gipse, also einen Unterschenkelgips macht, weil jemand sich einen Unterschenkel gebrochen hat, dann wird an die Stellen, wo die Knöchel vorstehen, so eine Filzauflage geklebt, dass der Gips nicht scheuert. Und genau dieses Material, das ist so 8 mm dick, benutzt man für die Druckentlastung, Distanzpolsterung, sagen wir dazu, am Fuß, damit die Patienten doch besser gehfähig bleiben und man nicht nur einfach sagt, du lauf halt nicht mehr. Dazu gehört dann auch ein sogenannter Verbandsschuh, weil man hat ja schon dann ein bisschen was Voluminöses am Fuß, die Wundauflage, den Filz. Und dann kriegt man wie einen großen Hausschuh eben verschrieben, der dann über diesen Verband auch passt. Und damit ist man dann schon eingeschränkt, aber doch mobil. Mhm. Und die Wunde heilt.
Super. Viele Patienten sind ja wahrscheinlich auch erstmal beim Hautarzt oder beim Orthopäden oder beim Chirurgen oder beim Röntgenarzt sogar, weil ein Knochen gebrochen ist. Und da, das ist ja sozusagen die eine weitere Komplikation zu, ja. Das ist eine Sonderform vom diabetischen Fuß, der Charcot-Fuß. Oder wie spricht sich das an?
Charcot. Der Charcot-Fuß, ja, ist eine eigenständige zusätzliche Komplikation. Ich versuche es mal zu erläutern. Meinen Patienten mache ich immer so ein plastisches Bild. Stellen sich vor, sie haben ein Stück Stahl. Das ist ihr Knochen im Fuß. Und sie biegen den so ganz leicht. Immer wieder. Sie biegen diesen Stahl immer wieder. Was passiert mit diesem Stahl? Er wird heiß. Er wird warm. Und wenn sie das lange genug betreiben, irgendwann bricht er durch. Und genauso geht es den Knochen beim diabetischen Fuß manchmal. Das ist eine Überlastungsreaktion des Fußes. Durch die Nervenstörung werden die Knochen im Fuß oftmals übermäßig beim Abrollvorgang belastet, werden stärker gebogen, als es eigentlich vorgesehen ist. Und dadurch wird der Knochen gestresst. Das ist wie beim Marathonläufer, der die falschen Schuhe anhat, oder ein Soldat, der mit Marschstiefeln einen übermäßig langen Marsch machen muss und die Schuhe passen nicht. Den beiden tut das weh. Die sagen irgendwann, Dankeschön, ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr, es tut höllisch weh. Ein Diabetiker mit einer Nervenstörung, der merkt das gar nicht. Der zieht irgendwann den Schuh aus und wenn er Glück hat, sieht er, der Fuß ist dick und rot und heiß. Das ist diese erste Reaktion des Knochens auf die Überlastung. Dann geht er vielleicht zum Röntgenarzt, den du schon angesprochen hast, oder der Hausarzt schickt ihn hin oder der Chirurg und sagt, oh, das sieht aber komisch aus. Tut's ihm denn weh? Nö. Hat ja eine Neuropathie. Ist da irgendwas draufgefallen? Nö. Haben Sie eine Verletzung? Komm, wir gucken mal. Haben Sie sich was eingetreten? Nö, auch nicht. Naja, kann ja schon nicht so schlimm sein dann. Na, ich schicke Sie mal zum Röntgen sicherheitshalber. Dann wird ein normales Röntgenbild gemacht und der Röntgenarzt sagt, nö, alles gut. Der Knochen ist intakt. Okay, kann ja nicht so schlimm sein. So, wenn der jetzt in den gleichen Schuhen weiterläuft, dann wird das Ganze immer schlimmer. Irgendwann ist der Fuß ganz dick und rot und heiß. Und dann geht er nochmal zum Röntgenarzt und dann ist der Knochen gebrochen. Hätten wir aber verhindern können, wenn wir in dem Moment, wo der Fuß das erste Mal dick und rot ist, dran gedacht hätten, das könnte ein Charcot-Fuß sein, dann hätten wir eine Kernspintomographie veranlasst. Eine Kernspintomographie kann nämlich in den Knochen hineinschauen. Das normale Röntgenbild schaut nur die äußere Schicht an. Und dann hätte man gesehen, dass innen drin eine Schwellung ist, ein sogenanntes Knochenmarksödem. Und dann hätte man gewusst, oho, dieser Knochen ist kurz davor durchzubrechen. Weil es ihm nicht wehtut, wenn er weiterläuft, wird er durchbrechen. Und damit hat man einen Charcot-Fuß verhindert. Wenn man das nämlich nicht verhindert, bricht der Knochen durch, der verformt sich, der wächst krumm und schief zusammen. Das kann dann dazu führen, dass wirklich ein Fußgewölbe zusammenbricht, dass ein Fuß, der vorher ein schönes Gewölbe hatte, gerade plötzlich eine völlig entgegengesetzte Form bekommt. Nennt sich dann sogenannter Tintenlöcherfuß. Und dann kriegt man an diesen Stellen dann auch ganz schnell Löcher, weil kein normaler Schuh mehr passt. Das ist ein großes Problem dann langfristig. Also Dieser Charcot-Fuß ist eine Sonderform, der meistens, wenn man im Internet guckt, Charcot-Fuß, grauslige Bilder, aber der fängt immer an mit einer allerersten ganz kleinen Vorform, roter, geschwollener, heißer Fuß. Und da muss es Klick machen, dass man dann Kernspintomographie macht und dann den Fuß in Zukunft spezielles Schuhwerk gönnt, was den Fuß besser stützt beim Abrollvorgang mit einer speziellen Sohle, die abgerundet ist, dem Fuß auch erstmal Ruhe gönnt, dass er sich 6 Wochen erholen kann mindestens, bevor man dann mit diesen Stiefeln, sind es meistens, die über den Knochen gehen, sich weiter erholen kann. Und dann kann man Charcot-Füße verhindern. Man muss dran denken. Das ist nicht immer einfach.
Also das sind dann ganz andere Schuhe, als wir eben von sprachen, ne? Als
der Typ. Die haben doch mal besondere Kriterien. Also das sind schon ähnliche Schuhe, die aber noch mal stabiler gebaut sind. Die haben einen verstärkten Schaft, dass der Knöchel besser geführt wird und die Sohle etwas abgerundet, dass der Abrollvorgang erleichtert wird.
Nicht-Diabetiker können ja auch so ähnliche Probleme bekommen.
Ja, diese Probleme am Fuß, die sind ja nicht dadurch bedingt, dass der Mensch einen Diabetes hat, sondern eine Nervenstörung primär. Das ist das Hauptproblem erstmal. Und solche Nervenstörungen wie bei Diabetikern können auch bei Nicht-Diabetikern auftreten, zum Beispiel bei Dialysepatienten, bei Rheumapatienten. Manche Chemotherapeutika verursachen Nervenstörungen. Ein Schlaganfall fällt mir dann noch ein als Ursache. Aber oft findet man eben gar keine Ursache. Die haben einfach diese Nervenstörung. Und man muss eben drauf kommen, wenn so Verletzungen am Fuß sind, die nicht wehtun an druckbelasteten Stellen, das ist zu behandeln wie ein diabetisches Fußsyndrom. Und bei uns landen viele Patienten in der Diabetes-Fußambulanz mittlerweile, weil der Arzt geschaltet hat oder manchmal der Nachbar einen Tipp gegeben hat. Und die werden ganz genauso behandelt wie Diabetiker. Es gibt zum Glück jetzt ab Juli eine neue Regelung, dass die Podologie auch für Patienten nur mit Neuropathie verordnet werden darf. Auch wenn es keine Diabetiker sind. Bisher durfte man die nur verordnen bei Diabetikern mit Neuropathie oder durch Blutungsstörung. Ab Juli auch verordnbar, finde ich eine sehr gute Nachricht. Podologie auch für Nicht-Diabetiker mit Neuropathie.
Macht ja eigentlich Sinn. Das Problem entsteht ja durch die Nervenstörung und nicht durch den Diabetes.
Genau. Also sehr sinnvoll, aber hat mal wieder 10 Jahre gedauert.
Gut. Ja, Thomas, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass viele Diabetiker und andere Patienten, haben wir jetzt zum Schluss auch genannt, gehört haben. Und dass so schlimme Dinge wie Amputationen vermieden werden und auch sehr viel mehr Lebensqualität generiert wird dadurch, ne?
Ja, das ist das Wichtige dabei, weil ja die Füße sind halt eben das, womit man sich fortbewegt. Und wenn die nicht richtig funktionieren, nicht mehr richtig zur Verfügung stehen oder gar fehlen, das ist fatal. Das weiß man erst dann, wenn man sieht, wie Menschen sich damit herumärgern müssen. Deshalb setzen wir gerne da sehr viel Energie hinein.
Vielen Dank, Thomas.
Gerne.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Ja, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bitte ich Sie, auf iTunes einen kurzen schriftlichen Kommentar zu hinterlassen. Danke aus der letzten Woche an Thea Wulff, die den Stressismus-Podcast hat, und an JFOFHRVSI. Und klicken Sie auf die Bewertung, möglichst natürlich 5 Sterne. Danke für 8 neue in der letzten Woche. Es sind jetzt 79. Bei 1000 Hörern würde ich mir doch mindestens 100 Bewertungen wünschen. Danke schon im Voraus. Und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, es gibt 2 Gruppen, die eine auf Facebook, das andere ist eine Telegram-Gruppe. Die Links sind in den Shownotes oder schicken Sie mir eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. Und der heutige Pharma-Song lautet Amputation, ist von Jesus and Mary Chain, von deren 2017er Album Damage and Joy. Und das Zitat ist, I'm a rock'n'roll amputation, amputation, amputation. Und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte von heute zusammen. Der diabetische Fuß wird im Wesentlichen durch eine Nervenstörung verursacht, die aber auch andere Ursachen haben kann als den Diabetes, zum Beispiel Dialyse, Rheumaerkrankung, Tumortherapie oder nach einem Schlaganfall. Ursache ist, dass das Gefühl im Fuß deutlich vermindert wird. Es ist kein Schmerzempfinden mehr da. Ganz früh setzt die Schweiß- und Talgsekretion aus. Wunden werden nicht mehr gespürt, man läuft aber weiter und durch den Druck heilen diese Wunden nicht, bis es eben hin zu Amputation oder Knochenbruch kommen kann. Nochmal die Zahl, ca. 45.000 Amputationen in Deutschland jedes Jahr. Wichtig ist, dass Patienten sich an Diabetes-Schwerpunktpraxen mit einem Fußambulanzteam wenden. Und zur Vorbeugung gehört bei Diabetes, da ist eben das Problem die Summe aus Dauer und Qualität der Einstellung, also ein gut eingestellter Diabetes. Dann Podologie, die jetzt auch für Nicht-Diabetiker verschreibbar ist. Einmal jährlich die Routine-Voruntersuchung und auf Frühzeichen zu achten. Also dicke, sichtbare Hornhaut, die dann oft wie ein Stein im Schuh wirkt, Gefühlsverlust und den Puls messen. Und Maßnahmen sind möglich. Die Nervenstörungen sind anfangs sogar rückbildbar, zumindest aufhaltbar. Und konkrete Tipps sind diabetische Konfektionsschuhe, Orthopädie-Innensohlen auf Maß, weiche Polstereinlagen, zum Beispiel die diabetesadaptierte Fußbettung, Cremes mit mindestens 5% Harnstoff und eventuell kann eine Amputation durch einen gefäßchirurgischen Eingriff, einen sogenannten Bypass, verhindert werden. Wunden sollten feucht behandelt werden, durch eine Distanzpolsterung aus Filz entlastet werden und hierzu dann ein Verbandsschuh getragen werden. Und bei der extremen Form, dem Charcot-Fuß, gibt es Spezialschuhe oder Stiefel. Und wie gesagt, manchmal gibt der Nachbar den entscheidenden Tipp. Ja, ich hoffe, das war wieder interessant für viele und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann!